So, wir haben jetzt zweimal über die Ehe gehört und jetzt haben wir gedacht, bevor wir die dritte Predigt dann machen über die Ehe, geht es heute erstmal um die Singles. Also wir haben wirklich umgestellt, habe dann gedacht, okay, können wir auch mal die Singles vorziehen. Ich mag sie sehr, am liebsten in Begleitung mit etwas Zitrone, Baguette und einem gekühlten Weißwein, die Auster. Auster, Single im Tierreich, lebt allein, stört niemanden und birgt oft eine wundervolle Perle. Und ich mag auch Singles. Ihr seid wundervolle Perlen. Und nach dem ersten Gottesdienst habe ich mit unseren beiden dienstältesten Singles kurz sprechen können. Ja, das ist die Fortsetzung in unserer Predigtserie Beziehungskisten. Heute mit dem Thema Single, Solo, eine Perle und im Untertitel Singles und die Ehe. Heiraten oder Single bleiben, diese Frage bleibt für manche ungewollt aktuell. Vielfach, weil sie einfach noch nicht dem oder der Richtigen begegnet sind oder weil ihre Beziehung nicht gehalten und gänzlich aus den Fugen geraten ist. Oder weil ihnen der geliebte Partner genommen wurde. Das kann viele Gründe haben. Eine schlimme Krankheit, ein tragischer Unfall, beenden die Zweisamkeit oder eine Affäre, die alles verändert. Und ich kann mir vorstellen, dass für manche, die einen schlimmen Verlust erlitten haben, die Frage, ob sie allein bleiben wollen oder sich binden möchten, eine Frage ist, die viel Herzklopfen verursacht. Soll ich eine Ehe eingehen oder lieber ledig bleiben? Werde ich nach einem Partner suchen oder gar nicht erst damit anfangen? Wenn ich heute das Thema Single sein hier in den Fokus stelle, dann ist es für mich als verheirateten Mann eine echte Herausforderung, über das Leben von Alleinstehenden zu predigen. Und ich möchte das nicht von oben herab tun, sondern möchte an diesem Punkt auch das Wort Gottes zur Sprache bringen und als Seelsorger helfen, manches aus einer anderen und aus einer barmherzigen Perspektive zu betrachten. Singles, manche mögen den Begriff nicht, weil er so ein bisschen klingt wie die kleine Schwester der Langspielplatte, schnell gespielt und rasch vorbei. Aber die Zahl der Singles oder der Alleinstehenden, was ja zunächst auch mal nur ein Statistikbegriff ist, der nichts darüber sagt, alleinstehend, ja, wie gut gerade oft Singles vernetzt sind, die Zahl wächst stetig. In den Jahren von 2004 bis 2014 um 16%, bei den Frauen um 8% und bei den Männern um 28%. Viele Singles suchen den pflegeleichten, brillanten und schönen Traumpartner. Für sie ist das Ledigsein ein trister Wartesaal, eine Art Warteschleife, in der man kostbare Zeit verliert und auf das eigentliche Leben hofft. Im schlimmsten Fall ist es das reine Elend. Weiblichen Singles wird nachgesagt, dass sie unmäßig viel Geld für unbequeme Schuhe ausgeben, diese Ausgaben jedoch als Werbungskosten betrachten. Viele Singles sehen vor lauter Bäumen der Angst und des Perfektionismus den potenziellen Ehepartner nicht. Andere können mit ihrem Betteln um Liebe die Leute schier verkraulen und landen dann aus lauter Verzweiflung bei einem Partner, wie er schlimmer nicht hätte sein können. Und wieder andere sind glücklich und erfüllt, froh, dass sie nicht verheiratet sein müssen, stören niemanden und bergen in sich eine wunderbare Perle. Singles können ihr Single-Leben nur dann gut führen, wenn sie sich intensiv und ausgewogen mit der Ehe auseinandergesetzt haben. Unverheiratete brauchen ein brutal realistisches und gleichzeitig auch großartiges Bild davon, was Ehe sein kann. Und das habt ihr ja am letzten Sonntag in der Predigt von Ruven gehört. Fehlt diese Basis, dann werden Singles entweder ständig von der Sehnsucht nach einem Ehepartner dominiert oder sie beurteilen die Ehe abschätzig. Beide Haltungen sind nicht gut fürs Leben. Paulus hat dargelegt, warum das Single-Sein sehr attraktiv ist. Und jetzt gehen wir wieder in den 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Und ich lese 1. Korinther 7, von Vers 7 an. Ich wünschte zwar, jeder würde wie ich ehelos leben, aber jeder hat von Gott eine besondere Gabe bekommen. Die einen leben nach seinem Willen in der Ehe, die anderen bleiben unverheiratet. Den Unverheirateten und Verwitweten rate ich, lieber ledig zu bleiben, wie ich es bin. Jetzt lasse ich einiges aus. Wenn ich daran denke, welch schwere Zeiten uns bevorstehen, scheint es mir das Beste zu sein, wenn man unverheiratet bleibt. Hast du dich allerdings schon an eine Frau gebunden, dann sollst du diese Bindung nicht lösen. Bist du aber noch frei, dann suche nicht nach einer Frau. Wenn du heiratest, begehst du jedoch keine Sünde. Das gilt für Männer wie für Frauen. Nur werdet ihr als Verheiratete besonderen Belastungen ausgesetzt sein, und das würde ich euch gern ersparen. Denn eins steht fest, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deshalb soll von nun an für die Verheirateten ihr Partner nicht das Wichtigste im Leben sein. Wer weint, soll sich von seiner Trauer nicht gefangen nehmen lassen. Und wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was wir haben, wird bald vergehen. Ich möchte euch unbelastet und ohne Sorgen wissen. Wer unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt darum kümmern, wie er dem Herrn gefällt. Ist aber jemand verheiratet, so kümmert er sich um viele Dinge und will seiner Frau gefallen. Darum ist seine Aufmerksamkeit geteilt. Eine unverheiratete Frau sorgt sich uneingeschränkt darum, mit Leib und Seele zum Herrn zu gehören. Aber eine verheiratete Frau sorgt sich um menschliche Belange und will ihrem Mann gefallen. Ich sage dies alles nicht, um euch durch irgendwelche Vorschriften einzuengen, sondern um euch zu helfen. Ich möchte, dass ihr ein vorbildliches Leben führt und unbeirrt nur das eine Ziel verfolgt, beim Herrn zu bleiben. Hier spricht ein einfühlsamer Seelsorger über ein paar grundlegende Dinge, was Beziehungen, Gefühle und Besitz angeht. Er wägt gut ab und er überrascht mit der Aussage, mir scheint es das Beste zu sein, wenn man unverheiratet bleibt. Muss man erst mal verdauen. Ich habe jetzt seine Empfehlung habe ich nicht beherzigt. Vielleicht sagen wir auch, ja, du hast gut reden, Paulus. Ja, der Apostel, der bringt ungewohnte Überlegungen zu unseren Beziehungen ins Spiel. Er spricht über das Gebundensein, das Fixiertsein auf jemanden und über das Freisein. Er spricht von Belastungen, von Einschränkungen. Er spricht von Trauer, aber auch über Freude, vom Kaufen und vom Sorgen. Und er schärft damit das Bewusstsein dafür, dass alle materiellen und sozialen Sorgen der Welt auch und gerade in einer Ehe existieren. Er sagt es ungeniert hier noch heraus. Wenn du dich bindest, wirst du sehr auf deinen Partner fixiert sein und auch um deinen Partner besorgt sein. Hat er damit recht? Als Seelsorger kann man so eine Fixierung sehr unterschiedlich beobachten. Bei manchen denkt man, das ist zu viel des Guten. Und bei anderen fragt man sich, naja, ein bisschen mehr Interesse könnten die auch füreinander haben. Als Verheiratete seid ihr besonderen Belastungen ausgesetzt, sagt Paulus. Kannst du das nachvollziehen? Paulus meint, ein Single muss seine Interessen nicht ständig zwischen Gott und Gatten synchronisieren. Und das bietet ja manche Vorteile und Freiräume. Entschuldigung, vertritt der Paulus hier eine andere Sicht als in Epheser 5, wo er das großartige Bild von Liebe und Wertschätzung zeichnet? Dort vergleicht er die Liebe, die Christus für die Gemeinde hat, mit der Liebe in der Ehe. War der schlecht drauf, als er 1. Korinther 7 geschrieben hat? Ich denke nicht. Trotzdem kann es sein, dass uns dieser Text zunächst ratlos macht. In der Tat, er enthält einige krasse Gedanken. So sagt Paulus, dass wir uns nicht an diese Welt verlieren sollen, weil die Welt vergehen wird. Was meint er damit? Er rät uns, wer weint, soll sich nichts von seiner Trauer gefangen nehmen lassen und wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Trauer und Freude, also Höhen und Tiefen des Lebens, die können uns blockieren für das Wesentliche. Und das Wesentliche ist nicht, ob du verheiratet bist oder nicht. Das Wesentliche ist, dass du beim Herrn bleibst, sagt er. Wir dürfen die Dinge dieser Welt genießen, aber wir sollen uns nicht an sie verlieren. Was heißt das für unsere Einstellung zu Ehe und Familie? Paulus sagt, dass verheiratet sein und unverheiratet sein beide gut sind. Wir sollten weder zu begeistert sein, wenn wir verheiratet sind, denn Paulus sagt, dass der Partner nicht das Wichtigste im Leben ist. Und wir sollten auch nicht zu enttäuscht sein, wenn wir Single sind, weil Christus der einzige Partner ist, der uns wirklich Erfüllung geben kann. Die Aussagen des Paulus über Singles und Verheiratete waren damals revolutionär und vielleicht sind sie es ja heute immer noch. Das Christentum war die erste Religion, die das Single-Sein als vollwertigen, realistischen Lebensstil betrachtet hat. Und mit dieser revolutionären Umwälzung in der Werteorientierung unterschied es sich deutlich vom Judentum und von anderen traditionellen Religionen. Die Idee, das Ledigsein als vorbildhafter Lebensstil darzustellen, war neu. Denn in fast allen antiken Religionen und Kulturen waren Familie und Nachwuchs absolute Werte. Es gab keine Ehre ohne Familienehre. Wer ein bleibendes Erbe oder ein Andenken hinterlassen wollte, der brauchte Kinder, der brauchte Erben. Ohne Kinder verschwand man spurlos. Man hatte buchstäblich keine Zukunft, denn nur in den Kindern lebte man weiter. In der Antike galten dauerhaft unverheiratete Erwachsene als Menschen, die kein vollwertiges Leben führten. Und wir blenden sehr schnell aus, dass der Gründer des Christentums, Jesus Christus, Single war. Und dass der führende Theologe dieser neuen Glaubenslehre und Lebensweise, Paulus, sein Leben als Single gelebt hat. Und darum ist es seit Jesus nicht mehr möglich, ledig gebliebene Erwachsene in irgendeiner Weise als weniger vollwertig zu betrachten als Verheiratete. Paulus kommt in unserem Text zu dem Urteil, dass Single-Sein ein von Gott gegebener Stand ist und in vielen Situationen sogar besser als das Verheiratetsein. Er schreibt, wer unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt darum kümmern, wie er dem Herrn gefällt. Ja, wer verheiratet ist, der muss Rücksicht nehmen auf seinen Partner, der muss sich arrangieren, Kompromisse schließen. Wer noch Kinder hat, der muss sich um noch viel mehr kümmern und noch in viel höherem Maß kompromissbereit zeigen als ein Single, der einfach sein Ding macht und seine Freiheit genießt. Natürlich wusste auch der Paulus, dass die Ehelosigkeit aller die Strukturen in der Gemeinde zusammenbrechen lassen würden. Und darum verteidigt er ja in gewisser Weise auch die Ehe. Und in 1. Timotheus 4 spricht er sich gegen jene aus, die das Heiraten verbieten wollen. Ja? Aber die Folge dieser revolutionären Einstellung zum Single-Sein, dass die Kirche der ersten Generation eben niemand mehr zum Heiraten drängte, waren sehr groß. Denn schon in den ersten Gemeinden wurden systematisch arme Witwen unterstützt. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 6. Und zwar wurden sie unterstützt, damit sie nicht wieder heiraten mussten, um versorgt zu sein. Also als Witwen genossen die Christen bedeutsame Vorteile. Bei den Hebräern war auch vorgesorgt, nach dem Gesetz des Moses mussten Witwen vom Bruder des Verstorbenen geheiratet werden. Und auch die heidnischen Witwen standen unter enormem Druck. Sie mussten so bald wie möglich wieder heiraten. Augustus hat sogar Witwen zu Geldstrafen verurteilen lassen, die nicht binnen 2 Jahren von neuem heirateten. Und bei den Christen war dazu im Kontrast die Witwenschaft ein angesehener Stand. Armen Witwen bot die Kirche ihren Beistand, sodass sie frei entscheiden konnten, ob sie noch einmal heiraten wollten oder ob sie lieber alleine leben konnten. Warum hatte diese frühe Kirche diese Einstellung? Weil in dem Kern der Botschaft von Jesus eine einmalige Zukunftshoffnung lag. Eine Zukunftshoffnung, die maßgeblich zu einer Entgötterung der Ehe beitrug. Damals gab es nichts Radikaleres, als ein Leben zu wählen, das keine Erben produzierte. Ein Erwachsener, dessen Leben etwas zählen wollte, der musste Kinder bekommen, denn in seinen Kindern lebte man weiter. Und wenn die Eltern alt wurden, dann sorgten die Kinder für ihre Eltern. Und wenn die Eltern tot waren, dann haben die Kinder ihr Andenken gepflegt. Und ein Christ, der in dieser Kultur ledig blieb, er demonstrierte damit, dass der Garant seiner Zukunft nicht die Familie, sondern Gott ist. Und das war ein ganz starkes Zeugnis. Alleinstehende Christen waren ein ganz starkes Zeugnis dafür, dass Gott der Garant ihrer Hoffnung war und nicht die Familie. Es war die christliche Hoffnung und die Gemeinschaft einer anderen Familie, die ihnen ein erfülltes Leben ermöglichte. Und in dieser anderen Familie, in der Kirche, fanden die Alleinstehenden Schwestern und Brüder. Dort konnten sie Väter und Mütter im Glauben sein. So konnten sie ein erfülltes Leben führen, ohne Ehepartner und Kinder zu haben. Übrigens setzen wir als christliche Familien unsere Hoffnung auch nicht auf unsere Kinder. Warum sollten denn meine Kinder meine Hoffnungen erfüllen müssen? Sie können allenfalls ein Zeichen der Hoffnung dafür sein, dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat und dass er es gut mit mir meint. Leider hat sich, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, die positive Sicht des Ledigseins nicht lange gehalten. Die Kirche hat das Single-Sein stattdessen zum Plan B für das Leben des Christen erklärt. Und unserem Text haben viele unterstellt, dass Paulus die Ehe als ein notwendiges Übel betrachtet. Manche meinen, der Paulus habe eine negative Einstellung zur Sexualität gehabt und deshalb letztendlich auch zur Ehe. Frauenfeindlich sei er gewesen, wird behauptet. Aber die Ansicht von der religiösen oder sittlichen Minderwertigkeit der Frau entwickelt sich erst zu Beginn des 3. Jahrhunderts. Dem Neuen Testament und Paulus sind solche Gedanken völlig fremd. Und darum trifft der Vorwurf, dass Christentum neutestamentlicher Prägung habe zur Unterdrückung der Frau beigetragen, nicht zu. Manche Kirchenväter haben behauptet, dass Paulus die Ehe nur als Zugeständnis gelten lässt für alle, die ihre sexuellen Begierden nicht im Griff haben. Aber sie haben den Paulus nicht verstanden. Der Patriarch von Konstantinopel, Johannes Chrysostomus, ein großer Prediger, er war der Meinung, dass junge Leute allenfalls heiraten sollten, um einander zu helfen, ihre Körper unter Kontrolle zu halten. Unter solch ein negatives Vorzeichen stellt das Neue Testament die Ehe an keiner Stelle. Für Paulus blieb zwar die Ehe die generelle Form des Zusammenlebens, doch sie wird von ihm in keiner Weise irgendwie herabgewürdigt. Paulus, der ist fraglos pro Partnerschaft und sagt sogar, das ist eine gute Nachricht für dich, dass wenn dein Ehepartner ungläubig ist, dass auch deine Ehe eine hohe Würde hat und von Gott gesegnet ist. Ich habe diesen Abschnitt eben ausgelassen, aber ich zitiere nochmal 1. Korinther 7, 14. Der ungläubige Mann hat durch die Gemeinschaft mit seiner Frau Teil an dem Segen, den Gott ihr gibt. Und die ungläubige Frau hat durch die Gemeinschaft mit ihrem Mann Teil an dem Segen, den Gott ihm gibt. Nun beschreibt Paulus in Vers 7 seine eigene Ehelosigkeit als Ideal. Ich wünschte zwar, jeder würde wie ich ehelos bleiben. Er formuliert aber sofort den Grundsatz, dass jeder sein eigenes Charisma, seine besondere Gabe bekommen hat, die Gabe der Ehe oder das Charisma der Ehelosigkeit. Ledig sein ist eine Gabe. Viele Bibelleser verstehen diese Gabe als ein völliges Desinteresse am anderen Geschlecht, am Heiraten oder an Sexualität. Sie glauben, dass man sie daran erkennt, wenn man in Bezug auf das andere Geschlecht keine inneren oder emotionalen Kämpfe hat und auch überhaupt keinen Wunsch hat zu heiraten. Aber es ist wichtig zu sehen, was Paulus hier meint, sonst können wir vorschnell jede Abwesenheit von romantischen Gefühlen für eine Gabe Gottes halten. Es gibt nämlich viele negative Gründe dafür, sich nicht für die Ehe zu interessieren. Zum Beispiel ein egoistischer Charakter, die Unfähigkeit, Freundschaften zu führen oder die Verachtung des anderen Geschlechts. Und wenn Frauen Männer hassen, dann bietet ihnen die Geschichte der Kirche dafür leider zu viele plausible Gründe. Seien wir ehrlich, selbst in unseren Gemeinden wird oft ein männliches Überlegenheits- und Macho-Gehabe mit entsprechenden Folgen bis in den sexuellen Bereich hinein kultiviert, statt aktiv dagegen vorzugehen. Wenn Frauen davon angewidert sind, dann reagieren sie aus meiner Sicht cool und selbstbewusst. Wenn Paulus das Wort Gabe verwendet und hier auf die Ehelosigkeit bezieht, dann meint er damit nicht einen inneren Zustand, wo alles wunderbar und stressfrei ist, sondern schlicht eine von Gott gegebene Fähigkeit, andere aufzubauen. Das Geschenk des Ledigseins lag für Paulus in der Freiheit, sich so auf seine Arbeit zu konzentrieren, wie ein Verheirateter dies nicht tun konnte. Es kann gut sein, dass der Paulus zeitweise mit seinem Ledigsein emotional zu kämpfen hatte. Vielleicht hätte er auch gerne geheiratet. Man kann nur spekulieren, ob Paulus nie geheiratet hat oder ob er Witwer war. Letzteres nehmen viele Ausleger an. Aber er lernte die besonderen Möglichkeiten des Single-Seins zu schätzen, wie zum Beispiel, er konnte ausgedehnte Missionsreisen machen. Er konnte seine Zeit flexibel einteilen. Single-Sein ist also weder ein Zustand, der keine Kämpfe kennt, noch das heulende Elend. Wer diese Gabe hat, der kann durchaus Kämpfe erleben. Wichtiger ist aber, dass er trotz Kämpfen Gottes Hilfe erlebt, dass er geistlich wächst und zum Segen für andere Menschen wird. Und wenn du diese Gabe hast, dann hast du sie auch nicht unbedingt für dein ganzes Leben. Es kann sein, dass Gott sie dir für einen bestimmten Lebensabschnitt gibt. Menschen, die alleine leben oder ledig oder solo sind, fühlen sich zu Recht manchmal auch in christlichen Kreisen missverstanden. Es ist nicht richtig, wenn verheiratete Paare Singles als beziehungsgestört etikettieren. Wie schnell wird hinter vorgehaltener Hand geflüstert, wenn eine Frau attraktiv ist und alleine lebt, die ist ja nur fixiert auf ihre Karriere oder die ist seelisch labil. Wir sollten so nicht reden. Wir sollten uns dafür hüten, negativ über Singles zu denken. Es kann nämlich sein, dass wir irgendwann wieder in ihre Reihen eingegliedert werden. Ganz ohne, dass wir etwas dafür können. Viele der heutigen Singles stecken nicht in der bewussten Misere, allein zu sein um jeden Preis und heiraten zu wollen. Vielleicht sind sie eher weitgehend in der unbewussten Krise des Alleinseins aus Angst vor der Ehe. Zu dieser Einschätzung, dass viele Singles Angst vor Beziehungen, vor Ehe haben, kommen Timothy und Katie Keller. Sie in ihren Gottesdiensten, die von etwa 4000 Leuten besucht werden in New York in der Presbyterian Church, sind etwa 3000 Singles. Wo traditionelle Gemeinschaften die Ehe vergöttert haben, weil sie die Familie oder den Stamm überbetont haben, vergöttern moderne Gesellschaften mehr und mehr das Frei- und Ledigsein, weil ihre Götter Selbstbestimmung und individuelles Glück sind. Paige Benton Brown hat einige klassische Versuche der Kirchen aufgelistet, wie sie das Single-Sein erklären oder besser gesagt, wie sie versuchen, das Single-Sein geistlich und fromm zu dekorieren. Und sie nennt 4 Varianten, die alle mit dem Satz beginnen: Du bist immer noch Single, weil. Und ich stelle uns die mal vor. Du bist immer noch Single, weil du mit Gott allein nicht zufrieden bist. Sobald du allein in Gott dein Genüge hast, wird er dir einen ganz besonderen Menschen für dein Leben schenken. Als ob wir uns Gottes Segen je mit unserer Zufriedenheit verdienen könnten. Variante 2. Du bist immer noch Single, weil du zu wählerisch bist. Als ob sich Gott durch unsere Launen frustrieren lässt und für sein Wirken mehr Freiräume braucht. Variante 3. Du bist immer noch Single, weil du dich als Single ganz der Arbeit für den Herrn widmen kannst. Als ob Gott für seine Arbeit emotionale Märtyrer benötigt und keine Verheirateten gebrauchen kann. Und Variante 4. Du bist immer noch Single, weil Gott dich, bevor du einen wunderbaren Menschen heiraten kannst, selbst erst noch zu einem wunderbaren Menschen machen muss. Als ob die Ehe eine Art Belohnung dafür sei, hinreichend geheiligt zu sein. Hinter all diesen Annahmen oder Varianten steht die Annahme, dass das Single-Dasein ein Stand der Entbehrung ist, eine Art Vorstadium oder Testphase für diejenigen, die noch nicht reif sind für die Ehe. Aber die Argumentation des Paulus in 1. Korinther 7 ist doch die, ich bin nicht ledig, weil ich geistlich zu labil bin, ja, und erst noch reifen muss, um mir meinen Ehemann zu verdienen, und auch nicht, weil ich geistlich zu reif bin, um einen zu brauchen, was ja auch manche denken, denen es an Selbsteinschätzung mangelt. Nein, der Paulus argumentiert, ich bin ledig, weil Gott so überwältigend gut zu mir ist, dass das sein bester Weg für mich ist. Und eben darum hält das Christentum das Single-Dasein so hoch wie kein anderer Glaube und keine Weltanschauung das je getan hat, weil Single-Sein eine Berufung und eine Gabe sein kann, womöglich sogar der Plan Gottes für dein ganzes Leben, und zwar nicht der Plan B, sondern der Plan A. Ich muss leider als Seelsorger und als einer, der viele Ehen auch seelsorgerisch begleitet, sagen, mancher und manche wäre besser allein geblieben, als einen anderen Menschen nur unglücklich zu machen und womöglich noch Kinder seelisch zu ruinieren, weil sie nicht fähig sind und willens sind, ihr Miteinander vernünftig und liebevoll zu gestalten. Zwar ist kein Mensch zum Alleinsein geschaffen, aber daraus dürfen wir doch nicht folgern, dass jeder für die Ehe geschaffen ist. Mir scheint, dass viele Christen vergessen haben, dass Jesus im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen das Heiraten nicht als religiös-sittliche Pflichtübung proklamiert hat. Er hat freiwilligen Eheverzicht anerkannt, um für bestimmte Aufgaben den nötigen Freiraum zu haben. Jesus sagt, Matthäus 19, es gibt Menschen, die verzichten auf die Ehe, um Gott besser dienen zu können. Wer es versteht, der richte sich danach. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die aus Überzeugung alleine bleiben. Und sie müssen es nicht tun, um Freiraum für andere Menschen und Aufgaben zu haben, so als sei das schon wieder zweckbestimmt. Nein, sie dürfen es darum tun, sie können es darum tun. Als Christen dürfen wir uns realistisch vor Augen halten, dass jede Entscheidung, die wir treffen, Momente des Leidens mit sich bringt. Jede Entscheidung, die Entscheidung, sich zu liieren, bringt Momente des Leidens mit sich, wie die Entscheidung, als Single zu leben. Wie sieht das heute aus? In nicht-westlichen, traditionsgeprägten Kulturen, da besteht nach wie vor ein erheblicher Druck, heiraten zu müssen, seine Hoffnung auf Familie und Erben zu setzen. In unserer Gesellschaft ist das meist nicht so. Aber das bedeutet nicht, dass es bei uns keinen Heiratsdruck gibt. Früher heiratete man aus Pflicht, um seinen sozialen Status, wenn möglich, zu heben oder um versorgt zu sein. Heute dient die Ehe vielmehr der persönlichen Erfüllung oder der Verwirklichung meiner privaten Ziele. Die Versuchung in den westlich geprägten Ländern besteht darin, und sie besteht vor allem für euch junge Leute darin, sich von der großen Liebe, die große emotionale und spirituelle Erfüllung zu erhoffen. Wenn ich nur den oder die Richtige gefunden habe, dann bin ich glücklich, dann wird alles anders, dann wird alles gut. Unzählige Filme und Romane setzen genau da ein, wo zwei Menschen die wahre Liebe suchen und kaum haben sie die gefunden, ist die Geschichte zu Ende. Die Message ist, was im Leben zählt, ist die wahre Liebe zu finden. Alles andere ist nur das Vorwort oder der Abspann. Und darum bleibt in unseren Hinterköpfen irgendwie abgespeichert, dass das Single-Sein doch irgendwie ein Zustand des Elends ist. Ja, dass Single ja doch nur ein halber Mensch ist und dass der eben doch nur Plan B lebt. Aber ich hoffe, dass diese Predigt gezeigt hat, dass das Neue Testament hier ganz anders redet. Es drückt keinem Single diesen Stempel auf. Und ich möchte auch nicht, dass in unserer Gemeinde so gedacht wird. Ein Single ist ein ganzer und wertvoller Mensch, einzigartig, so von Gott gewollt und begabt. Jeder Single ist bei uns herzlich willkommen. Und es besteht kein Heiratsdruck. Keiner muss einen Partner finden, um glücklich zu werden, um seine Bestimmung zu finden, um sein Leben zu meistern. Denn dein Glück und deine Bestimmung liegen außerhalb deines Zivilstandes. Sie liegen im geistlichen Zustand. Du bist mein Herr, mein ganzes Glück, sagt David. Und er hatte beziehungsmäßig so ziemlich alles hinter sich. Du bist mein ganzes Glück. Das gilt für Eheleute genauso wie für Singles. Beide müssen lernen, ihre Lebensumstände nicht zu bejammern, sondern zu bejahen und zu feiern. Amen.